Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Als erstes ein Fall, der sich im März 2011 zugetragen hat. Ein Fall von vermuteter Geldwäsche bei der Genfer Privatbank Bordier. Ich habe den Korrespondenten des Tagesanzeigers, Philipp Reichen, gebeten zu erklären, was im März letzten Jahres passiert ist.
Was man heute weiß, ist, dass drei russische Broker, die bei der Tochter Okritie, der zweitgrößten russischen Bank in London arbeiteten, bei der Privatbank Bordier aufgetaucht sind. Dort haben sie ein Konto eröffnet. Es waren wohl schon 109 Millionen Dollar auf diesem Konto. Und weil Bordier dieses Geld nicht in seinen Tresorien, seinen eigenen Tresorien hatte, musste das Geld herangeschafft werden. Das hat dann offensichtlich die UBS übernommen. Die UBS hatte selbst auch nicht so viele Dollars. Es wurden dann an zwei Tagen jeweils am ersten Tag 60 Millionen Dollar in Hunderternoten herangeschafft, also richtig gehend herangekarrt. Und am zweiten Tag dann noch den Rest. Und die erste Lieferung war auf einem Palett. Man muss sich das so vorstellen, das war ein Paket, 1 Meter hoch und wog 600 Kilogramm. Und die Russen sollen dann ihr Konto geschlossen haben und drei neue Konti eröffnet haben bei Bordier, worauf das Geld dann überwiesen wurde.
Aber weiß man denn, woher dieses Geld, diese Summe von 120 Millionen Dollar, woher diese stammt?
Man muss dazu sagen, dass die Ermittlungen immer noch laufen. Also man hat zwar erste Kenntnisse darüber, woher das Geld stammen könnte, wie die Russen zu diesem Geld gekommen sind. Man geht davon aus, dass sie mit Wertpapiergeschäften Geld abgezweigt haben. Und zwar haben sie mit argentinischen Staatsanleihen gehandelt und die Händler schafften es, ich bin da auch kein Finanzexperte, aber die Händler schafften es, den Kurs, den Dollar und Peso-Kurs 1:1 zu halten. Das heißt, sie haben dann, der Peso ist ja nur ein Viertel des Dollars wert. Und dadurch haben sie massive Währungsgewinne erzielt, die dann einfach auf ihre eigenen Konti flossen. Und die mutmaßlich Geschädigte von diesen Transaktionen, das ist diese russische Bank in London, ihr Arbeitgeber. Und dieses Geld ist dann über ein Konto auf den Bahamas schließlich bei Bordier gelandet.
Warum wurde dann bei einer solchen Summe in bar niemand misstrauisch? Also Sie haben es gesagt, ein Palett und darauf ein Paket mit Geldnoten. Man spricht von 600 Kilo Banknoten. Warum wurde da niemand misstrauisch?
Das ist eine gute Frage und sie ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe diese Frage Bordier gestellt. Sie sagen, sie hätten alle Abklärungen getroffen. Sie hätten einen Nachweis angefordert, woher dieses Geld stammt. Die Russen haben diesen Nachweis erbracht. Wie sie diesen Nachweis erbracht haben, wollte Bordier nicht sagen. Aber offensichtlich haben wir recherchiert, das geht auch aus den englischen Gerichtsakten hervor, dass sie wohl einen Verkaufsvertrag präsentierten. Dieser Vertrag, der kam per Fax aus London in Genf an und dieser Vertrag war wohl schlicht und einfach gefälscht.
Zwei der drei Russen sind in der Zwischenzeit verhaftet worden, in der Schweiz, in Zürich und einer in London. Gibt es denn da noch neuere Entwicklungen?
Die Justiz schweigt dazu. Also das heißt, die Genfer Staatsanwaltschaft, die mittlerweile ja auch Ermittlungen aufgenommen hat, nachdem sie von der FINMA eingeschaltet wurde. Die FINMA wiederum wurde dann von Bordier eingeschaltet, nachdem die britische Justiz den einen Russen verhaftet hat. Wer da wo in Haft ist, weiß man derzeit nicht. Die Justiz gibt auch keine Auskünfte darüber. Was ziemlich sicher ist, ist, dass der dritte Russe derzeit flüchtig ist. Der wohnte auch in Genf und der ist wohl geflohen. Ob er in der Schweiz ist oder sich ins Ausland abgesetzt hat, das weiß man nicht. Ich glaube eher, dass er sich ins Ausland abgesetzt hat.
Nun stellt sich noch die Frage nach den Konsequenzen. Gibt es denn welche für die Bank Bordier?
Das ist im Moment noch schwierig zu sagen. Bordier kooperiert mit der Justiz. Sie kommuniziert, sie habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es herrsche völlige Transparenz. Ich glaube, das muss jetzt die Justiz abklären, was da genau Bordier allenfalls verschuldet haben könnte. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass gegen Bordier ermittelt würde. Aber es gibt auch Wirtschaftsanwälte in Genf, die sagen, dass sich das dann durchaus ändern könnte.
Philipp Reichen, ein zweites Thema, eine Geschichte, die uns seit dem Sommer begleitet. Und zwar geht es um den Walliser Polizeichef Christian Varon, der besucht die Türkei. Und in Antalya nimmt er einen Stein vom Boden auf und packt den ein. Die Geschichte kennen wir. Und dieser Stein des Anstoßes, der ist etwa 20 Zentimeter groß, unscheinbar, dreckig und trotzdem eben scheinbar wertvoll. Und da stellt sich dann für Herrn Varon heraus, wie man diesen Stein in seinem Gepäck findet. Und dann wird er wegen Schmuggels von Kulturgütern verhaftet. Und am 25.09. kommt es zur Gerichtsverhandlung. Aber was gibt es denn nun für neueste Entwicklungen?
Christian Varon ist seit Donnerstagabend offizieller Kandidat der FDP für die Regierungsratswahlen im März 2013. Die FDP hat ihn am Donnerstag in einer meiner Meinung nach denkwürdigen Nominationsversammlung portiert. Es waren 2100 Leute im Saal, in diesem Mehrzwecksaal in Conte. Unter diesen 2100 Leuten gab es sehr, sehr viele Anhänger von Christian Varon. Man sagt, dass er in seiner Heimatgemeinde Saviès die Leute mobilisiert hat. Die Leute sind der FDP kurzfristig beigetreten. Das heißt, bis einen Monat vor der Nominationsversammlung konnte man sich der kantonalen FDP anschließen, um dann auch bei der Nominationsversammlung selbst anwesend zu sein. Und das haben wohl viele getan. Und diese Menge hat dann Christian Varon offensichtlich zu seiner Nomination verholfen.
Aber trotzdem kam es zu einigen Turbulenzen an dieser Versammlung.
Es kam zu größeren Turbulenzen, meiner Meinung nach. Im Zentrum stand Altbundesrat Pascal Couchepin. Pascal Couchepin ergriff das Wort, kurz nachdem sich Varon erklärt hatte, zum Kandidaten erklärt hatte, trotz der Dinge, die in der Türkei gegen ihn laufen, also das Verfahren, das läuft, die Anklage, die erhoben wurde. Nachher trat Pascal Couchepin ans Rednerpult, wie gesagt, und forderte Varon auf, eine Erklärung abzugeben, dass wenn er verurteilt würde in der Türkei, er sich als Kandidat zurückzöge. Pascal Couchepin wurde daraufhin ausgebuht vom Publikum. Ich empfand das persönlich als recht massiven Akt, undemokratisch, auch nicht wirklich mit der liberalen Kultur der FDP vereinbar. Varon konnte dann dieses Versprechen nicht abgeben, er wollte das nicht und tat das nicht und es wurde doch recht hitzig dann, also es kam meiner Meinung nach fast zu einem Eklat.
Nun scheint also ein Stein aus dem Weg geräumt, wenn man das so sagen darf, aber wie stehen denn die Chancen von Varon, überhaupt in den Staatsrat gewählt zu werden?
Normalerweise ist es im Wallis so, dass wenn jemand nominiert wurde von der eigenen Partei, man dann auch in die Regierung gewählt wird. Das ist der Normalfall. Nun, was passiert, wenn Varon am 25. September verurteilt würde? Es gibt Beobachter, die sagen, auch innerhalb der FDP, die sagen, wenn Varon mit einer Geldstrafe davon käme, dann wäre das ein sehr kleines Problem. Wenn er aber zu einer Gefängnisstrafe verurteilt würde, dann müsste die FDP noch einmal über die Bücher, dann würde die Nominationsversammlung noch einmal durchgeführt, dann würde man noch einmal einen neuen Kandidaten suchen.
Ein drittes Thema, Philipp Reichen, die Fußballclubs der Romandie und ihre Trainer. Zwei Fußballclubs aus der Super League, die haben diese Woche ihren Trainer entlassen. Einerseits der FC Servette, andererseits der FC Sitten. Bleiben wir mal beim Genfer Club. Bei Servette schien ja die Entlassung einen klaren Grund zu haben, nämlich die sportliche Erfolgslosigkeit des ersten Saisonteils.
Servette enttäuschte natürlich, das ist klar. Und die Saison begann sehr schlecht, schon mit der Nichtqualifikation für die Europa League. Der Misserfolg setzte sich dann fort in der Meisterschaft. Ja, man hat sich von João Alves dann aus sportlichen Gründen natürlich getrennt. Man muss dazu sagen, man hat João Alves vor allem aus wirtschaftlichen Gründen wieder zurückgeholt damals, als Servet kurz vor dem Konkurs stand. Alves hatte Forderungen gestellt in der Höhe von 1 Million Franken. Durch sein Engagement, durch sein Wiederengagement, er wurde ja schon einmal entlassen, durch sein Wiederengagement wollte man eigentlich auch dann zur wirtschaftlichen Konsolidierung des Vereins beitragen. Nun ist man offensichtlich genügend gestärkt, dass man sich wieder von João Alves trennen konnte. Ich persönlich finde das einen nachvollziehbaren Schritt jetzt für Servet. Obwohl man auch sagen muss, zur Verteidigung von João Alves, es sind sehr viele Spieler, sehr viele Leistungsträger gegangen und der Kader hat sicher nicht mehr dieses Niveau, das er hatte.
Nun noch zum Walliser Verein beim FC Sitten. Da kennt man es ja fast nicht anders. Da scheint eigentlich im regelmäßigen Turnus von spätestens 3 Monaten der Trainer entlassen zu werden. Nun war es aber anders. Da ging nämlich der Trainer, nämlich Sebastian Fournier. Wie reagiert denn jetzt die Öffentlichkeit? Sagt man sich da nicht schon wieder der FC Constantin oder ist man einfach nur gelangweilt?
Man ist vor allem enttäuscht. Ich habe mit einigen Fans vom FC Sitten gesprochen und Sebastian Fournier ist natürlich ein Walliser. Er ist ein Eigener. Michel Ducastel, der ihn nun ersetzt, ist ein Neuenburger. Er war schon einmal in Sion, aber die Identifikation mit Sebastian Fournier war schon viel intensiver, das muss man sagen. Sebastian Fournier galt natürlich schon als Spieler, als kompromisslos, als harter Arbeiter, als einer, der voranging, ein Leader. Und dass er sich jetzt dazu entschieden hat, den Verein zu verlassen, als Trainer zurückzutreten, das kann man nicht wirklich nachvollziehen. Zumal er zurückgetreten ist, weil offensichtlich die Spieler das Nachtleben zu sehr genossen haben und er das einfach verurteilt hat.
Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in der Romandie.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Dem Tessiner Tourismus geht es seit Jahren nicht gut und doch waren die Gesichter bei der Branche diese Woche besonders lang, angesichts der Statistik der Logiernächte. Diese sieht nicht gut aus, wie unser Mitarbeiter Gerhard Lob erzählt.
Nein, die sieht wirklich nicht nur nicht gut aus, sondern man kann fast sagen katastrophal. Juli ist traditionell der wichtigste Monat für den Tourismus im Tessin und im Vergleich zum Vorjahr sind die Logiernächte eben um fast 10% geschrumpft, genau genommen 9,8%. Das gibt umso mehr zu bedenken, weil eben im Vorjahr der Juli total verregnet war und damit eigentlich der Vergleich zu einem Monat stattfindet, der schon sehr, sehr schlecht war über die letzten Jahre gesehen.
Nun hören wir das Lied dieser Krise im Tourismus schon seit Jahren. Wie will man nun im Tessin darauf reagieren?
Das ist eben sehr schwierig. Man versucht das ja auch seit Jahren da irgendwie Wege zu finden. Und ich sprach gerade dieser Tage auch mit dem neuen Tourismusdirektor, der junge, erst 30-jährige Ilja Frappolli. Er versucht trotz dieser Zahlen, dieser Krise etwas Optimismus auszustrahlen. Erst gerade seit 1. August im Amt und das kann man auch nachvollziehen. Aber in den Inhalten ist es natürlich schwierig, denn diese Probleme sind zum Teil an Entwicklungen gekoppelt, an denen das Tessin gar nicht viel ändern kann. Denken wir an den Eurokurs oder an die ganze Entwicklung der Low-Cost-Flüge und eben auch die Preise, die eben in der Schweiz doch sehr hoch sind, inzwischen gerade für die Deutschen. Das zeigt sich auch, dass Graubünden ähnliche Probleme hat wie das Tessin. Also das sind Faktoren, an denen man wenig machen kann. Er möchte gerne ein bisschen die weichen Faktoren wie Gastfreundschaft und das Angebot herausheben. Auch die Sicherheit zum Beispiel. Denken wir gerade vielleicht an diese Probleme jetzt mit den Touristen in Frankreich, diese schrecklichen Überfälle auch. Dann ist natürlich bisher die Schweiz wirklich ein sicherer Ort und auch das Tessin möchte diese Sicherheit gerade für ältere Menschen besonders betonen.
Nun haben Sie es erwähnt, Ilja Frappolli, der neue Tourismusdirektor, der versucht, Optimismus auszustrahlen. Was für Begründungen findet er dann da?
Nun, er verweist darauf, dass es eine Reihe von Investoren gibt, die trotz dieser Krisenjahre jetzt viel Geld in Infrastrukturen im Tessin investieren. Beispielsweise Agra, dort ist ja dieses Luxusressort Colina d'Oro gebaut worden, wo auch vermögende ältere Personen jetzt sich niederlassen sollen. Aber das führt bis zu einem Bed and Breakfast im Maggiatal, das vor kurzem eröffnet hat. Man denkt auch an dieses neue Splash Resort, also ein Aquapark, ein Wasserpark in Riviera. Es gibt ungefähr knapp ein Dutzend an Projekten, die laufen. Und man kann sich tatsächlich fragen, wieso investieren die Personen gerade jetzt noch in das Tessin, wo die Entwicklung so schlecht ist. Aber wie gesagt, das gibt für Frau Polly Hoffnung und für andere Touristiker im Tessin. Sie sagen, mit diesen neuen Angeboten werden wir eine neue Attraktion schaffen und gerade auch für die Deutschschweizer werden wir interessant bleiben. Immerhin, ich kann daran erinnern, 57% der Übernachtungen im Tessin werden von Deutschschweizern generiert.
Gerhard Lob, ein zweites Thema. Am 23. September ist ein wichtiger Abstimmungssonntag für die Schweiz und im Kanton Tessin kommen kantonale Themen dazu und ein Thema wirft dabei besonders hohe Wellen.
So ist es. Und es verwundert nicht, dass dieses Thema mit dem Namen der Lega dei Ticinesi verbunden ist. Diese Bewegung hat schon vor einigen Jahren eine Volksinitiative lanciert, die heißt, eine konkrete Hilfe für alte Menschen in Schwierigkeiten. Hinlänglich wird diese Initiative hier auch für eine 13. AHV genannt. Es geht darum, dass eben ältere Personen, AHV-Empfänger, einen einmaligen Betrag im Jahr noch zusätzlich erhalten sollen, nämlich von 1200 Franken für Alleinstehende und 1700 Franken für Ehepaare. Allerdings soll das nicht einfach an alle gehen, sondern nur an AHV-Empfänger, die Ergänzungsleistungen beziehen und die auch nicht mehr als ein Vermögen von maximal 150.000 Franken haben. Die Lega, die sich ja immer etwas sozial outet, sagt, so wollen wir alten Leuten helfen.
Nun, an sich klingt das ja alles ziemlich gut, aber was denken jetzt der Staatsrat und das Parlament?
Ja, das wird abgelehnt. Man muss sagen, wirklich, die Lega steht sehr alleine da mit ihrem Vorschlag und das aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass überhaupt nur ein Fünftel in den Genuss dieser Zuwendung kommen würde und eine der Probleme, die mit dieser Initiative verbunden ist, dass gerade Personen, die Ergänzungsleistungen erhalten, allenfalls durch diese Zuwendungen das Limit erreichen, um keine Ergänzungsleistung zu bekommen. Sie würden am Ende vielleicht sogar schlechter dastehen, denn Ergänzungsleistung heißt ja nicht nur Geld, sondern auch Krankenkassenzuschüsse, heißt für die Wohnung Wohngeld. Also die bekommen eine ganze Menge von Zusatzleistungen, die einfach dann allenfalls nicht gegeben würden und schon gar nicht durch diese 1200 bzw. 1700 Franken aufgefangen würden. Dazu kommt, dass Staatsrat und Parlament der Meinung sind, dass angesichts des Ertrags praktisch dieser Initiative die Ausgaben für den Staat zu hoch seien, rund 16 Millionen Franken, davon die Hälfte an den Kanton. Und die Tendenz dieser Ausgaben wäre natürlich steigend, denn die Gesellschaft wird immer älter.
Ein weiteres Thema, Gerhard Lob, diesmal aus dem Bereich der Kultur. Das internationale Filmfestival von Locarno hat einen neuen Direktor. Nach dem überraschenden Rücktritt von Olivier Per wurde ebenso überraschend, nämlich sehr schnell, der Nachfolger präsentiert. Es handelt sich um den 40-jährigen Carlos Chatrian. Was können Sie uns über den neuen Mann in Locarno denn sagen?
Wie Sie sagten eben, er ist 40 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, lebt in Turin, also gar nicht unweit von Locarno, circa 2 Autostunden weg und vor allen Dingen hat eine gewisse Affinität, muss man sagen, zu Locarno. Er hat sich, als er am Dienstag vor die Medien trat, immer wieder über die Berge gesprochen, dieses Bild der Berge genommen, über den Weg, den man gemeinsam beschreitet. Das fand ich sehr interessant. Ansonsten ist er vor allen Dingen ein Autor und Journalist. Er hat schon Retrospektiven in den letzten Jahren gerade in Locarno betreut, etwa diese große von Nanni Moretti, aber auch umstrittene übrigens wie Mango. Also insofern kennt man ihn in Locarno. Er war aber kein Mann, der bisher ein Festival wirklich organisiert hat, also verantwortlich war von A bis Z. Ich möchte mal sagen, er war mehr der reflektierende Denker, Kritiker. Jetzt kommt er in eine Position, wo er das alles selbst organisieren muss und dafür verantwortlich sein muss. Insofern steht ihm sehr viel Arbeit bevor im kommenden Jahr.
Carlos Chatrian, also ein Mann, der vor allem für die Retrospektiven in Locarno verantwortlich war in den vergangenen Jahren. Wie kam denn nun die Wahl des neuen Direktors im Tessin an?
Nun, allgemein wurde es gar nicht sehr breit kommentiert, man hat es mehr zur Kenntnis genommen. Umso mehr ist mir ein Kommentar des Corriere del Ticino aufgefallen, ein wirklich sehr bissiger Kommentar. Denn dort wurde die Direktion des Festivals kritisiert, weil nach Ansicht des Autors diese Direktion sich etwas mehr Zeit hätte nehmen müssen, um einen Nachfolger zu präsentieren. Die Direktion hätte zumindest auch bei anderen Festivals oder Leitungen abtasten müssen, ob man jemand findet. Das im Übrigen nicht als Kritik an Chatrian selbst, dessen Qualitäten, auch Seriosität nicht in Zweifel gestellt werden. Aber die Frage wird gestellt, ob er jetzt das Rüstzeug hat und die internationale Vernetzung, die eben Peer hatte und die Peer auch aus seiner vorigen Erfahrung von Cannes hatte. Und diese Erfahrung hat ja in den letzten 3 Jahren eigentlich zu einem ziemlichen Erfolg, zu auch wirklich einem Quantensprung, kann man vielleicht sagen, des Festivals geführt mit internationalen Stars, aber auch mit Filmen, die man vorher vielleicht nicht so bekommen hat. Und da fragt sich der Corriere, ob allenfalls jetzt nicht die Gefahr besteht, dass man in einen Status quo ante zurückfällt, also in die Vorpeerzeit. Insofern ist der Erwartungsdruck auf den neuen natürlich sehr groß.
Ganz zum Schluss, Gerhard Loeb, kommen wir noch auf einen sehr kuriosen Fall zu sprechen, in dem das Bezirksgericht Lugano diese Woche ein Urteil gefällt hat. Eine Schadenersatzforderung des ehemaligen Finanziers Chico Frigerio an das Fernsehen der italienischen Schweiz wurde abgewiesen. Aber um was ging es da genau, Gerhard Loeb?
Ja, ein wirklich kurioser Fall. Frigerio wurde nämlich im September 2007 verhaftet in New York bei der Einreise und er war unterwegs mit einer Filmcrew des Fernsehens der italienischen Schweiz, die einen Dokumentarfilm über sein Leben machen wollte. Er war als Finanzier nämlich auch für den USA tätig, doch als er einreiste, wurde er vom FBI verhaftet und dann ins Gefängnis gesteckt. Und er hatte große Schwierigkeiten, wieder frei zu kommen, denn man machte ihm da diverse Vorwürfe aus der Zeit, als er eben als Finanzier tätig machte. Sie stellten sich zwar als haltlos raus, aber die ganze Angelegenheit war sehr kompliziert. Er musste sich Geld leihen, um dann freizukommen. Und nachher hat er eben diese Ansprüche an die RSI gestellt. 420.000 Franken wollte er, weil er gesagt hat, er ist ja eigentlich für das Fernsehen dorthin gereist. Und das Fernsehen habe so insofern die Verantwortung getragen.
Aber der Richter hat den Schadenersatz abgelehnt. Warum denn?
Ja, es ging in der Sache vor allen Dingen darum, ob er in dem Moment ein Angestellter der RSI war oder eben nicht. Und da kam der Richter zur Auffassung, dass er nicht in einem wirklichen Arbeitsverhältnis mit der RSI war, sondern ja nur sozusagen als Protagonist für diesen Dokumentarfilm. Und das hat offenbar rechtlich dazu geführt, dass der Bezirksrichter zum Schluss kam, dass diese Schadensersatzforderung keinen Anspruch hat, durchgesetzt zu werden. Die RSI, also das Fernsehen, war natürlich sehr glücklich darüber. Sie haben diese Position schon seit langem vertreten. Er selber hat gesagt, er werde das nicht akzeptieren und werde dagegen rekurrieren. Er hat einen im Tessin bekannten Anwalt, Tuto Rossi. Und man kann sich vorstellen, dass der jetzt die entsprechenden Argumente sammeln wird, um dann schlagkräftig nochmal Rekurs einzulegen. Also diese kuriose Geschichte über Chico Frigerio ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Gerhard Loeb, freier Journalist aus Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.